ARD.
Willst du meinen Song hören nochmal?
Den Baumarkt-Song?
Ja.
Schieß los, na klar.
Ich habe gerade einen Song gedichtet, weil mein Lebensabschnittspartner ist gerade in den Baumarkt gefahren und ich habe nicht mitfahren können und deswegen ist dieser Song. Ich will eigentlich gerne in den Baumarkt, aber ich kann nicht gehen. Ich will eigentlich gerne in den Baumarkt, aber ich muss arbeiten. Wie geht's dir, Robin?
Sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen knülle, weil ich quasi gerade eben erst in Berlin wieder angekommen bin.
Wieso?
Weil
mein Zug.
Ich war bei einer Preisverleihung.
Welche?
Und die Philippas Engels Stiftung vergibt an junge Erwachsene unter 30 immer einen Preis im Bereich soziales Engagement oder ökologisches Engagement oder auch Unternehmertum, also Leute, die geile Ideen haben und das umsetzen. Und dort, habe ich gewonnen, den Hauptpreis. Und,
cool!
Ja!
Congrats!
Und jetzt, danke, danke, danke.
Das ist ja ultra geil.
Und jetzt bin ich wieder hier. Ich habe mein Zug hatte, die Heimreise war extrem anstrengend. Eigentlich geplant waren 6 Stunden. Daraus wurden dann 9 oder 9,5 oder so.
Scheiße.
Ja, ja, total ätzend. Aber nun gut, immerhin, jetzt sitze ich hier. Wie läuft es bei dir in der Praxis?
Gut, ich bin ja heute ein bisschen zu spät gekommen. Sorry dafür nochmal. Der Grund war, dass das ist sehr gut, dass die Folge nämlich genau in einer Woche ausgestrahlt wird, weil dann ist es kein Geheimnis mehr. Ich habe eine Katze übernommen von Besitzern. Also,
ach, das ist wirklich deine?
Ja.
Ach so.
Ja.
Witzig.
Ja, also Robin ist ja mittlerweile in meine enge Freunde-Story drinnen auf Instagram. Und da haben wir eben habe ich einen Kater übernommen und dann habe ich das jetzt gerade organisieren müssen. Meine Mama weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich bringe diese Katze zu meinen Eltern, weil sie schon lange eigentlich eine zweite Katze möchten.
Oh.
Und das war jetzt voll süß, weil ich habe jetzt den Papa angerufen und habe gesagt, Papa, ich habe jetzt eine Katze für uns. Und sie so, also, boah, geil, Gott sei Dank. Und ich so, aber sag's nicht der Mama, es wird eine Überraschung. Weird Animals. Herzlich willkommen zu Weird Animals, eurem Lieblingstier-Podcast, jede Woche am Dienstag in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Theresa Hosser, ich bin Kabarettistin und Tierärztin und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare, fabelhafte
Robinger Schnögeröge, Biodiversitätsblogger, also seit neuestem Preisträger und
es geht los. Diese Woche hat Robin ein Tier mitgenommen. Ich freue mich riesig. Ich weiß, es ist wieder was aus deiner Welt.
Ich bin mal sehr gespannt, weil entweder hören uns nur wenige Leute zu bei dieser Folge oder deutlich, deutlich mehr.
Ah,
Also es gibt nur diese zwei Extreme, weil ich, Einstiegsfrage, Theresa, erstmal. Ja. Machen wir mal ganz entspannt. Was hältst du denn von Spinnen?
Sympathisch. Ich kenne nicht viele persönlich, aber die ich bis jetzt kennengelernt habe, habe ich immer einen guten Eindruck gehabt davon. Ich finde es irgendwie auch edgy, dass sie zwar irgendwie so einen Insekten-Vibe haben, aber kein Insekt sind, weil sie
richtig,
8 Beine haben und so. Aber ich muss sagen, richtig. So das Konzept Spinne hat mich eigentlich immer überzeugt.
Geil, das freut mich schon mal zu hören. Bei mir ist es genauso. Ich finde die auch sehr, sehr, sehr sympathisch. Und somit kommen wir irgendwann gleich zum heutigen Tier, was ich dir mitgebracht habe. Es handelt sich dabei nämlich natürlich um eine Spinne. Und zwar die sogenannte Wespenspinne. Das trifft, also Wespenspinne ist schon mal gleich ein bisschen eigenartiger Name.
Ja, klingt schon ein bisschen verrückt. Also klingt schon so, okay, ist es einfach eine fliegende Spinne? Weil dann verlieren wir jetzt, glaube ich, viele, viele Hörerinnen.
Geil, dass du das sagst, weil ja, diese Spinne kann unter gewissen Umständen.
Nein, alter Fuck!
Ja. Ja!
Okay, also eigentlich willst du halt einfach nur uns sagen, müssen wir Angst haben vor der Wespenspinne, ja oder nein? Um das geht's heute,
richtig.
Oder?
Ja.
Alter.
Ja. Das ist die Frage, ist die Wespenspinne ein Grund zur Panik oder doch einfach nur ein chilliger Zeitgenosse?
Okay. Ja,
und da passen halt Wespenspinne. Ich glaube, wir haben nur 15 Zuhörer.
Ich glaube, wir haben genau einen Zuhörer, weil ich höre es auch nicht an. Also es bist nur du, der Kontroll hört, ob er eh keinen Blödsinn geredet
hat. Aber deswegen, da wollen wir mal rein in die Bildung.
In die fliegende Spinne, das wird catchy.
Das
wir freuen uns sehr, dass Robin diesen Podcast gerade hört und niemand anderer sonst. Schön, wir sind zu dritt. Einmal Robin,
meine Zukunft, ich.
Okay, kommen wir mal zum Steckbrief. Wie genau heißt sie?
Sie heißt Wespenspinne. Mhm. Der wissenschaftliche Name
Argiope pruenici. Es ist eine Wespenspinne, Leute. Wenn ihr unbedingt wissen
Wespenspinne,
wollt, was der professionelle Name ist, dann bitte googelt es jetzt selbstständig.
Tatsächlich ist die auch interessanterweise unverwechselbar. Also wenn du Wespenspinne eingibst, es gibt in Mitteleuropa keine ähnliche Spinnenart. Die Wespenspinne ist ein sehr, 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 sehr individuell identifizierbare
gut.
Tierart.
Aber das ist ja schon mal gut, weil dann können wir jetzt gleich sagen, wenn ihr wissen wollt, wie die Wespenspinne ausschaut, dann schaut jetzt auf unser Podcast-Cover von dieser Folge. Da ist immer ein wunderschöner Mugshot von dem jeweiligen Tier, über das wir sprechen. Und du kannst mal jetzt ja nochmal ganz kurz, was für Color-Blocking haben wir da bei der Wespenspinne?
Also wir haben vor allem eine Abdomalverfärbung, wobei das ja bei Spinnchen, die bestehen ja nur aus zwei Körperteilen. Mhm. Der Hinterteil ist deutlich, deutlich, deutlich gefärbt, also bei den Weibchen. Aber die haben einen schwarz-weiß-gelb gestreiften Hinterkörper, der auch sehr groß werden kann und somit sehr deutlich identifizierbar ist und wunderschön aussieht, ehrlich gesagt. Ich werde häufig gefragt,
die ist wirklich
ist das
hübsch.
Eine...
Ich sehe es gerade, die ist ja wirklich sehr, sehr hübsch.
Die ist wirklich... Ultra
und ganz kurz, sie heißt Zebraspinne, Tigerspinne oder Seidenbandspinne. Also,
Seidenband.
Wandelbar.
Mm. Die ist wirklich wunderschön und ich werde ganz oft gefragt, so, hä, ist sie aus Mitteleuropa oder ist sie von irgendwo hergekommen oder ist sie aus dem Terrarium ausgebüxt oder? Das klären wir gleich.
Okay, weil ihr wollt auch gerade fragen, so, was ist jetzt mit der Wespenspinne? Also ist die heimisch bei uns? Okay, aber bevor wir die Frage klären, wie groß wird denn so eine Wespenspinne? Wir sind ja noch beim Steckbrief.
Hier liegt eine extreme Geschlechtsdysmorphie vor, also die Männchen
das
unterscheiden
heißt,
sich sehr deutlich von den Weibchen.
Das heißt, Geschlechtsdysmorphie bedeutet, dass die beiden Geschlechter eine Art extrem unterschiedliche Erscheinungsbilder haben, also Phänotypen.
Richtig, denn die Weibchen werden sehr groß, 2,5 cm Körperlänge, da sind die Beine nicht mit drin.
Ah, okay,
also
wir haben jetzt wirklich auch dein Zukunfts-Ich, glaube ich, verloren gerade.
Ich finde die, nein, ich habe die öfter mal in der Hand und ich finde die sehr, 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 sehr cool.
Okay.
Zukunfts-Ich ist also immer noch am
und
Start.
Und wie groß werden die Männchen? Die werden ja wahrscheinlich nicht so groß dann, oder?
Die Männchen werden nur sehr, sehr klein, 6 mm, 7 mm ist das schon ein großes Männchen. Also die werden wirklich deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Sie haben auch nicht diese geile Verfärbung, sondern sind in Erdtönen gehalten und relativ unscheinbar, ehrlich gesagt. Also wenn man die beiden nebeneinander setzt, denkt man sich so, ja, das sind zwei unterschiedliche Arten quasi, aber nee.
Verbreitung, woher sind sie jetzt?
Komplizierte Geschichte, die wir erstmal vereinfacht darstellen. Also vor rund 50 Jahren kamen die nur in sehr wärmebegünstigten Standorten vor. Berlin zum Beispiel, ja, oder auch am Kaiserstuhl, also südwestlich von Deutschland. Da überhaupt so Rhein-Main-Gebiet, die Ecke, da waren sie verbreitet, aber auch sehr, sehr, sehr selten nur. Inzwischen sind sie etwas häufiger geworden, nicht nur etwas, sondern deutlich häufiger. Aber dazu kommen wir an einem späteren Punkt. Nur eins vorweg, ne, um diese Verbreitung mal zu klären. Ursprünglich, Mittelmeerraum, ja, Südeuropa, genau, die Ecke so. Ja.
Und wie alt wird so eine, ist ja nicht spannend, wie alt wird eine Spinne?
Die Spinne wird nicht so alt, die wird nur ein Jahr alt, das ist nicht wirklich alt so.
Aber trotzdem, also ich finde das immer so faszinierend, hat man irgendwie nicht am Schirm.
Ja.
Okay, dann kommen wir natürlich zum wichtigsten Punkt von dem Steckbrief. Wie viel schlaft die Wespenspinne?
Ja, das ist ein bisschen mal wieder schwer zu sagen. So die Ruhe, also man weiß, dass sie ruht. Die ziehen sich in ihre Schlafgemach zurück quasi, lassen ihre Beine richtig hängen und teilweise sogar sieht man Augenbewegungen. Ja, man könnte sich also potenziell vorstellen, dass einige Vertreter der Spinnentiere, nicht die Wespenspinne, aber einige Vertreter, träumen. Das ist aber Forschungsgebiet, sag ich mal. Ja.
Das war der Steckbrief von der Wespenspinne. Jetzt möchte ich natürlich schon wissen, also die ist eigentlich in Südeuropa, aber jetzt bei uns, was geht da jetzt ab?
Genau, gucken wir uns mal an, wie die historische Verbreitung ist.
Okay, wir haben es vorher gerade gehört, eigentlich kommt die nur in Südeuropa oder ist immer in Südeuropa im Mittelmeerraum vorgekommen.
Richtig.
Mittlerweile gibt es sie aber auch in wärmebegünstigten Standorten, also in Berlin.
Und sogar, und sehr spannend, nicht nur in wärmebegünstigten Standorten, sondern in Gesamteuropa, sogar in Nordeuropa, in den viel kälteren Regionen. Also total krass, ja. Und da kommen wir jetzt nämlich dazu, weil, warum kam es überhaupt dazu, dass die Wespenspinne sich so ausgebreitet hat? Und das hat nicht nur etwas mit dem Klimawandel zu tun. Die Spinne, machen wir uns nicht vor, natürlich, die profitiert von einem wärmeren Klima, vor allem von milder werdenden Wintern. Da ist sie auch eine große Profiteurin von. Also die reibt sich quasi die Hände, die acht Hände und freut sich darüber. Ich habe mal ein paar, mehrere Stichpunkte ausgearbeitet, wie es jetzt dazu kam, dass die Wespenspinne sich so verbreitet hat. Ja. Das liegt zum Beispiel auch an menschlicher Infrastruktur wie Bahnübergängen oder Bahnschienen. Ja, Schienen. Die werden ja immer auf so Kies und Schotter und Steinhaufen gelegt, ja. quasi. Und die sind extrem heiß und extrem wärmebegünstigt, diese Standorte. Und das heißt, die Wespenspinne ist quasi diese Bahngänge entlang, hat sich diese Bahngänge entlang verbreitet. Der Lebensraum Bahn ist eigentlich geil für dich. Ja, du hast sehr schotteren Bewuchs nur, du hast nur maximal hüfthoch, wenn überhaupt, Bewuchs. Da freut die sich mega drüber. Gut, Problem ist dabei natürlich, dass diese Bahn auch Unkräuter oder Beikräuter freigehalten werden mit natürlich massivs Pestiziden.
Ja, aber jetzt muss ich ganz kurz einwerfen. Jetzt reden sich alle immer über die Deutsche Bahn auf. Aber ganz ehrlich, die Deutsche Bahn hat es geschafft, dass die Wespenspinne durch ganz Deutschland travelt. Also so schlecht kann die Infrastruktur in Deutschland jetzt nicht sein. Ganz ehrlich, wenn es eine Spinne schafft auf den Gleisen.
Wenn es eine Spinne schafft, ja, wirklich.
Okay, also die fühlen sich da auf den Gleisen wohl, weil es warm ist. Ja, das verstehe ich natürlich.
Genau, ja. Aber auch, der Mensch hat die Agrarlandschaft so umgeformt, dass es den Spinnen eigentlich relativ gefällt. Ja, ist eine der ganz, ganz wenigen Tierarten, die mit dieser extrem intensiven Landwirtschaft zum Beispiel relativ gut klarkommen. Ja, weil sie sich auch hauptsächlich von Feldschrecken ernähren. Aber, und jetzt kommen wir zu zwei sehr, sehr geilen Punkten. Und zwar erstmal Mikrobiom. Da gibt es eine Studie eine Untersuchung. Sehr, sehr interessant.
Ganz kurz, Mikrobiom bezeichnet quasi die Population an Bakterien, Pilzen, die zur natürlichen, zum Beispiel Oberfläche der Haut gehören. Also wo ja auch Fett dabei ist, Schweißdrüsen, aber wo auch eine natürliche Anzahl an Mikroorganismen ist. Das ist das Mikrobiom.
Richtig.
Okay, und das Mikrobiom von der Wespenspinne?
Und man hat dann tatsächlich mal das Mikrobiom der Spinne untersucht und war sehr fasziniert, weil eigentlich diese Mikrobiome verschiedenster Tierarten sind immer sehr divers. Ja. Allein in unserem Mundraum leben so viele Bakterienarten, also es, wenn man da mal reingeht wissenschaftlich, danach möchte man nie wieder einen Kuss haben oder verteilen.
Oder extrem viele Küsse, wenn man einen komischen
Fetisch
hat. Oder
extrem viele.
Ja.
Gib mir dein Mikrobiom.
Gib es mir.
Ja. Auf jeden Fall fand man da heraus, dass 85% der Gesamtanzahl Bakterien und Viren innerhalb der Wespenspinne ein einziges Bakterium sind, was unbekannt ist tatsächlich. Und zwar hat man dieses Bakterium auch schon in jungen Spinnen nachgewiesen. Und man geht davon aus, dass die in einer symbiotischen Beziehung leben, also Bakterium profitiert von Spinne, Spinne profitiert von Bakterium. Aber wie genau die aussieht und das weiß keiner. Das weiß keiner. Das ist alles noch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Das weiß leider keiner.
Also es ist ja faszinierend. Und wie bist du jetzt auf die Wespenspinne gekommen? Also für unseren Hörer, für unseren einen Hörer da draußen, wie... Hast du mit dem drüber geschrieben? Hast du mit deinem Zukunfts-Ich drüber geschrieben?
Nee, ja, ich habe mit mir, ja genau, ja, Zukunfts-Ich. Aber wobei, ich habe...
Was?
Ich muss gerade sagen, ich habe mit Vergangenheits-Robby darüber geredet. Ja. Weil ich hatte, letztes Jahr hatte ich eine Wespenspinne bei mir im Garten, in der Hand. Und die war leider sehr schnell. Ich wollte es eigentlich ein Video über die machen, so. Aber die sind so flink, wenn die rumwuseln, da kommst du gar nicht ran, ja, leider. Und so kam ich drauf. Mir ist aber gerade noch, warte mal, wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurück machen, weil mir gerade noch was unfassbar Wichtiges im Verbreitungsmechanismus der Wespenspinne
eingefallen ist. Ja, logisch, hau raus.
Du meintest ja auch, wegen Wespenspinne, ob die fliegen können, ja. Und ja, das können sie. Das ist so geil.
Sie können fliegen.
Naja, also fliegen ist ja eigentlich eine aktive Tätigkeit, eher gleiten. Aber ja, auch Wespenspinnen kommen in der Luft vor, da junge Wespenspinnen einen Faden in die Luft entlassen bei Winden und sich so einfach wie an einem Gleitschirm quasi durch die Gegend treiben lassen. Das nennt man Ballooning.
Ballooning, das klingt ja weird, das ist Sexpraktik eigentlich.
Stimmt. Ballooning. Also deswegen, so Jungspinnen können durchaus mal durch die Luft segeln.
Okay.
Das trifft auch nicht nur auf die Wespenspinne zu. Das
Also wir können zumindest mal die erste Entwarnung geben. Die Wespenspinnen haben keine Flügel, mit denen sie rumfliegen können.
Richtig.
Sondern sie gleiten eher herum. Finde ich jetzt nicht ganz überraschend, wenn man bedenkt, dass so Spinnen ja auch an ihrem Faden oft so durch die Luft gleiten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich da die Angst jetzt so viel verstärken muss. Also vielleicht haben wir jetzt 3 mehr Hörer.
Ja.
Oder Hörerinnen.
Bei dem einen oder anderen könnte jetzt die Frage auftauchen, wie lang und wie weit schaffen die es denn zu fliegen? Das ist schwer zu sagen. Die wurden jetzt nicht gemarkert mit einem QR-Code und dann 100 Kilometer weiter wiedergefunden oder so. Aber man geht davon aus...
Kostet 3,50 kurz abgespannt.
Ja, genau. Erstmal Maut abzocken. So, ey, Kollege. Nee, man geht davon aus, dass sie doch sehr, sehr weite Strecken schaffen. Wie weit genau, also kann ich überhaupt nicht sagen, ja. Aber
das
doch
nächste Mal, wenn ihr Wespenspinne trefft, bitte fragt sie von uns.
Ja, woher kommst du denn?
Woher kommst du? Woher kommst du? Die Wespenspinne dürft es fragen. Aber jetzt, okay, gut, wir wissen jetzt mal, gut, die Wespenspinne kann gleiten. Okay, aber wie willst du jetzt auf die Wespenspinne kommen? Also dein Vergangenheits-Ich, du hast diese Wespenspinne im Garten entdeckt.
Ich habe die gefunden und ich finde die einfach geil. Dann habe ich sie in meinem Garten gefunden und war so, oh, da ist sie.
Ja,
und wunderschön ist sie ja einfach, ja. Und sehr groß und sehr...
Also die Ladies sind pretty.
Ja, die Ladies, ja.
Aber ja, was Ladies. Ist jetzt, muss ich nur nochmal nachfragen. Wir wissen alle, am Ende wird erst die Frage beantwortet, aber trotzdem, Robin, ist die jetzt giftig? Kann die mich umbringen? Muss ich Angst haben?
Oh, das machen wir gleich. Wir gehen erstmal nochmal, ich will vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner über die, überhaupt, ja, über was macht die denn den ganzen Tag, ne? Und wie lebt die denn so überhaupt, die Wespenspinne?
Ja.
Und da gehen wir mal rein, ja.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ich meine, das vorletzte Mal haben wir ja über eine Art geredet, die in einem Ameisenhügel sich einnistet. Nestet sich die Wespenspinne in Wespennestern ein?
Eigentlich, ja, stimmt, solide Frage bei dem Namen, aber nee, das tut sie nicht. Mhm. Die ist Tag und Nacht aktiv, also ist eigentlich egal, welche Tageszeit ist. Diese Spinne gehört in dieselbe Familie wie die Kreuzspinne, die sind sehr eng verwandt.
Die Kreuzspinne kenne ich tatsächlich, die hat mir immer
gefallen. Ja, die ist auch sehr, sehr häufig. Ich habe vor meinem Fenster eine riesen Apparillo an Kreuzspinne. Ich habe die leider heute nicht gefunden. Ich will eigentlich mit der nochmal eine Aufnahme machen, weil das wirklich ein fettes, fettes Vieh ist. Und ich hatte mal, als kleines Kind habe ich im Garten immer Käfer gesammelt und die in ein Spinnennetz gedrückt, weil ich das so cool fand, wie die das eingesponnen haben, das jeweilige Opfer dann.
Aber wir sind jetzt gerade bei der Kreuzspinne, erzählst du, oder?
Das war bei der Kreuzspinne,
aber wie ist es jetzt bei der Wespenspinne? Wie macht die das? Hat die auch so ein Nest wie die Kreuzspinne?
Genau. Die bauen ihre Nester in 70 Zentimetern Höhe. Sie gehören zur sogenannten Familie der Radnetzspinnen. Auch wie die
Kreuzspinne. Also ist es dann wirklich, dass die so ein Radnetz bauen, so das Klassische?
Genau, die bauen relativ ausladende, also sehr große Netze.
Und jeden Tag ein neues, oder? Also ich habe
das nicht unbedingt, nö. Sie brauchen einen Tag, um Neues zu schaffen. So.
Okay, so.
Aber sie hängen da halt ab,
solange wie es halt geht.
Denken, okay, jetzt ist es, genau, ja.
Okay, also
sehr, sehr spannend, weil die Männchen, die sind ja deutlich, deutlich kleiner, bauen sich aber auch Nester, ja. Bauen sich aber auch Netze, ja, nicht Nester, sondern Netze. Und da aber deutlich alles deutlich kleiner, ja. Wenn die Männchen erwachsen sind oder adult sind, dann gehen sie auf Wanderschaft, ja, und suchen eine Partnerin.
Und dann gehen sie auf die Gleise von der Deutschen Bahn.
Ja,
und dann ballonieren sie da entlang. Und dann suchen sie eine Lady, die Liebe.
Geht's zur Sache. Zum Paarungsverhalten kommen wir gleich genau zur Liebe. Ob da wirklich so viel Liebe dahinter ist, sei mal dahingestellt. Das klicken wir uns gleich nochmal an. Aber ich will noch sagen, die Wespenspinne baut sogenannte, also in ihrem Netz, ne, du hast jetzt das Nest vor dir und in der Mitte befindet sich entweder senkrecht oder horizontal so eine Verdickung, ja, ein sogenanntes Stabiliment, ja, das klingt stabil, sag ich mal, ne, wegen Stabiliment, aber, also man dachte zuerst, dass es zur Stabilisierung des Netzes dient, scheint aber nicht der Fall zu sein, es geht eher darum, weil die Wespenspinne, wenn die denn den ganzen Newton-Tag, ne, was macht die überhaupt? Die hängt den ganzen Newton-Tag in der Mitte vom Netz ab, ja, und wartet darauf, bis irgendwann mal irgendwas reinfliegt. Und diese Verdickungen sind eher dafür da, um die Konturen der Wespenspinne an sich zu verunschärfen, weil die von Vögeln gejagt werden, ne? Vögel kommen ins Netz und schnappen sich die Wespenspinne raus und dann ist vorbei, ja. Und um denen entgegenzuwirken, haben sie so eine Verdickungen, die sehen sehr cool aus.
Also irgendwie Verwirrung wahrscheinlich oder eher Verwirrung.
Ja, genau,
oder
irgendwie
so.
Um die Konturen der Wespenspinne irgendwie ein bisschen zu verschwimmen zu lassen oder auch die Wespenspinne größer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich ist.
Ah, okay, ja.
Übrigens ganz noch ein wichtiges Ding, was fressen denn die guten alten Wespenspinnis überhaupt, ja? Die
Menschen!
Menschen, liebe Zuhörenden, fressen sehr viele Menschen. Nein, Feldschrecken, ja, größtenteils Feldschrecken, deswegen findet man sie.
Oder
sind
kann
sie auch
man Feldschrecken auch sagen? Feldschrecken?
Feldheuschrecken.
Also Heuschrecken.
Feldheuschrecken. Ja. Deswegen sind sie auch, profitieren sie von dieser ausgeräumten Landschaft, die wir geschaffen haben. Eine der ganz wenigen Arten. Sie fressen auch vieles andere, ja. Also eigentlich egal, was da drin landet, ja. Das wird alles eingesponnen. Und weggezutscht, ja, die Spinnen beißen
aber,
ja dann.
Robin, jetzt muss ich dir was fragen. Wie läuft es ab, wenn so eine Spinne eine Beute fängt?
Dann wird sie erstmal eingesponnen.
Ja. Also quasi mit dem Faden, genau.
Genau, ist auch super interessant. So Spinnenseide an sich ist stabiler als Stahl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also sehr, sehr interessant. Aber genau, es wird dann eingesponnen, das Opfer. Und dann gibt es einen Todesbiss und dann.
Aber lassen die das nicht manchmal hängen und reifen, weil sie irgendwie eben so Gift reinspritzen? Ja, und deshalb gibt es wahrscheinlich unterschiedliche.
Es gibt Spinnenarten, die das, also die, wenn sie keinen Hunger haben quasi,
ja.
Das auch gar nicht erst konsumieren, sag ich mal.
Oh, die konservieren statt konsumieren, liebe Freunde und Freundinnen.
Ja, Vorratshaltung quasi. Ja.
Ich glaube, wir haben unserem letzten Hörer, der jetzt bald auch abschaltet, weil er Angst hat, genug Angst gemacht. Bitte klär ein für alle Mal die Wespenspinne. Will sie uns auch einkokornen? Will sie uns umbringen? Tell me.
Paarungsverhalten wollte ich nochmal kurz.
Oh, jetzt wird gefickt, Leute. Wirklich, jetzt wird Geschlechtsverkehr betrieben. Das ist nicht.
Wobei, bei Spinnen. Das ist ein bisschen eigenartig da alles, ja. Also ich bin ja, könnt ihr alle machen, was ihr wollt, wenn das auf jeweiligen Einverständnis
abläuft, ja.
Genau, könnt ihr alle machen, was ihr wollt.
Zustimmung von allen Seiten, ja.
Aber bei der Spinne ist es immer ein bisschen was anderes. Also wir haben jetzt so eine fette, juicy, saftige, gesund aussehende, weibliche Wespenspinne im Netz sitzen. Mitten in der Mitte kommt dieses kleine, süße Männchen ran und zuppelt so ein bisschen am Netz rum, ja. So ein zuppel. Das löst in der weiblichen Spinne ein Gefühl der Beruhigung und des Genusses aus. Ja? Die verfällt dann in fast so eine Art Schlaf, also wird dann tatsächlich ruhiger und
weil
ja, so
die männliche
schläfrig.
Spinne, die männliche Wespenspinne an ihrem Netz rumzuppelt.
Ja. Ja.
Okay.
Genau, ja, doch. Die wird dann ein bisschen schläfrig und dann krabbelt das Männchen sehr vorsichtig in Richtung der weiblichen Spinne und dann muss es ein bisschen zackig gehen, ja, weil diese Vertreter, ja, die Wespenspinne, neigt dazu, die männlichen Spinnen nach der Paarung zu verspeisen, ja, wie das bei einigen Spinnenarten so ist.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Spinnenmann kommen würde, an meiner Wohnung rüttelt, dass ich einschlafe, dann reinkommt und schnell mit mir Sex hat, dann weiß ich auch nicht, ob ich nicht ihn essen würde. Sage ich ganz ehrlich. Also ich finde, man darf sie natürlich nicht vermenschlichen, die Tiere. Also das kann man alles nicht in einem menschlichen Kontext sehen. Aber es ist durchaus spannend, wie sich das evolutionär entwickelt hat, dass das jetzt so für sie Liebe machen ist.
Wir sind noch nicht fertig bei der Abstrusität des Geschlechtsverkehrs von Spinnen, weil zum Beispiel auch der Akt an sich ist erstmal rekordverdächtige 10 Sekunden lang, ja, und das ist schon Maximaldauer. Immerhin, ja. Besser als 9.
Ja, aber du musst denken, wenn dein Leben nur ein Jahr ist, dann sind 10 Sekunden nicht so wenig.
Oh, ja, stimmt. Oh Gott, ja, stimmt.
Also da wäre dieses Verhältnis hätte ich gern mal.
Geil. Die Frage, die sich jetzt auch natürlich stellt, ist, warum genau frisst denn jetzt, oder warum kann es dazu kommen, nicht immer, aber meistens tatsächlich, bei denen ist relativ häufig, frisst die weibliche Spinne das Männchen?
Darf ich raten?
Das wird, ja.
Ich vermute, weil die weibliche Spinne es mit einem mit einer Beute verwechselt, weil es ja doch im Netz drinnen ist, oder? Und dann einfach automatisch hinläuft.
Nee, man hat, könnte man denken, aber das ist eigentlich viel näher, sag ich mal, weil die biologische Idee dahinter ist, dass die Spinne sich einfach denkt, ey, was zu fressen, schnappe ich mir, ist Proteine. Also schon irgendwie auch, wie du meintest, jetzt doch ein bisschen so.
Oder es evolutionär einfach sinnvoller war, dass das Weibchen mehr zu fressen hat, weil das Männchen quasi in dem Moment ja seine Gene schon weitergegeben hatte. Also es hat seine Arbeit getan.
Genau.
Ja, also die Liebe.
Die Liebe.
Okay, aber jetzt haben wir das Thema abgeschlossen. Ich habe wirklich keine Angst vor Spinnen. Jedoch, Robin, bitte klär uns jetzt endlich auf, inwieweit kann die Wespenspinne uns Schmerzen zufügen? Das wäre, glaube ich, für die eine Zuhörerin, Entschuldigung, aber es sind wahrscheinlich noch 3. Sind wir uns ehrlich?
Ja, machen wir uns nicht vor. Ich glaube, das wird jetzt hier
bitte
keine Rekordplatzierung, aber ist in Ordnung. Also, die Wespenspinne ist erstmal giftig.
Mhm.
Schön.
Das ist ja schon mal entspannend.
aber alle Spinnen sind giftig. Die Frage ist, ob es giftig für uns ist und ob die Spinne durch unsere Haut überhaupt durchkommt ja. mit ihren Zähnen. Und genau das ist nicht der Fall. Also sie kommt in 99% der Fällen nicht durch unsere Haut, nur wenn sie an Weichteilen hinkommen sollte, wie auch immer das möglich sein soll. Aber zum Beispiel Ohrläppchen oder Genitalbereich, da könnte sie reinkommen. Aber kein Grund zur Panik. Das ist auf einem Niveau von einem Bienen- bis Wespenstich so. Also ist jetzt auch nicht ein unaushaltbarer Schmerz so. Nur wenn man Allergiker ist, aber da musst du halt vor allem aufpassen. Ne? Wenn ihr Allergiker seid, wenn ihr Erdnussallergie habt, solltet ihr auch keine Erdnussbutter fressen. Ja? Also,
okay, das beruhigt mir jetzt schon ein bisschen.
Und die sind auch sehr stechfaul. Ja? Also die Wespenspinnen sind super stechfaul.
Das ist sympathisch.
Die haben da gar keinen Bock drauf. Ich hatte die ja selber schon ab und zu in meiner Hand.
Ja.
Ach, die haben viel Besseres zu tun. Die haben gar keinen Bock darauf, irgendwie den Menschen auf den Sack zu gehen. Wir sind ja auch keine Beute für die. Wie gesagt, die fressen halt Feldschrecken, so ein Bums halt.
Ach, das ist doch eine schöne Nachricht für all unsere Spinnenfans da draußen, dass die Wespenspinne nicht nur nicht so giftig ist, sondern auch einfach keinen Bock hat, giftig zu sein für uns. Das ja. finde ich sehr, sehr schön. Aber kommen wir zur Weirdheitsskala, unserer Skala, wo wir von 1 bis 47 beurteilen, wie weird ein Tier ist. Heute die Wespenspinne, die nicht so furchtbar ist, wie sie klingt. wir müssen eine Lanze für sie brechen.
Ja, wirklich.
Ich muss sagen, für Spinnenverhältnisse finde ich sie gar nicht so weird.
Ja.
Was sagst du?
Ja, finde ich auch. Finde ich absolut. Ich finde sie nicht wirklich, also nicht, sie ist kein Ausreißer der Weirdheit so. Sie ist schon ein bisschen eigenartig, aber deswegen habe ich ihr auch eine stabile 20 gegeben, ja. 20 bis 25 dachte ich mir so irgendwie was in dem.
Finde ich gut, finde ich gute Zahl, finde ich, da fühlen wir uns alle ja. wohl damit.
Am spannendsten finde ich eigentlich das Thema der ganzen Mikrobiologie, also der Mikrobiologie innerhalb der Spinne, ja. Weil ich wissen will, diese Bakterienart macht mich neugierig. Aber auch die Flugfähigkeit oder die Gleitfähigkeit der Jungspinnen, die Größe alleine, die Farbe, Anpassungsfähigkeit generell. Aber so solide 20, würde ich sagen. Ja.
Voll. Geil. Bin ich dabei. Gute Spinne. Und jetzt kommt, wie immer, Spinne. Unser wunderbarer Georg Schmidtmann. The brain behind this whole thing. Georg Schmidtmann, hast du ein paar Fragen für uns dabei?
Wir haben wieder ein Spiel. Es gibt wie immer 3 Fragen mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten, wo ich gerne euer Tiergeräusch hören möchte, wenn ihr glaubt, die Antwort zu kennen. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Sehr gut. Die erste Frage für heute. Wie viele Tiere, in diesem Fall umfasst es Säugetiere und Vögel, sterben pro Jahr geschätzt auf Deutschlands Straßen? A. 450.000, B. 2 Millionen oder C. 19 Millionen. Also ihr seht, es liegt sehr weit auseinander, die Möglichkeiten.
Aber Theresa war deutlich vorher.
Theresa war deutlich vorher. Bitte, Theresa, was glaubst du?
2 Millionen.
Ich würde höher sagen. Was war das andere?
19 Millionen.
Das 19 Millionen.
Ja. Wirklich?
Ja, aber ich glaube, kurz zur Erklärung, ich glaube, Igel alleine
ja,
sterben über 2 Millionen.
Ja, ich bin da schon voll
Millionen.
Gut dabei. Also in Australien würde ich auch nochmal sagen mehr. Aber in Deutschland ist es... Ja, okay, sag Georg, was ist es?
Robin hat Tatsache recht.
Nein!
19
Millionen!
Ja, ja. Man muss in diesem Fall sagen, also das unterteilt sich auf geschätzt 3 Millionen Säugetiere und ja. 16 Millionen Vögel. Und man muss sagen, das sind halt Daten, die auf Hochrechnung ja, auf einer klar. Studie aus dem Jahr 2020 basieren.
Aber jetzt Insekten
basieren.
Und Fliegen sind nicht dabei, die bei der Windschutzscheibe
Nein.
kleben bleiben und so.
Nein,
also.
Was?
Nee, aber Tatsache verantwortet Deutschland damit ungefähr 10% aller Roadkills, wie man das nennt, in Europa. Und der Grund in Deutschland ist dafür zum einen, dass Deutschland ein sehr dichtes Straßennetz hat, ein hohes Verkehrsaufkommen und natürlich auch die fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja. Stimmt, Alter, und, ihr habt ja das ist ja so heftig, ja, in Deutschland, ja, ja. Autofahr, Alter. Das ist ja, ja, ja. so heftig. Das ist
ganz
ja nicht mehr
ganz verrückt.
Und was zum Beispiel aber auch noch mit reinspielt, was ich gelesen habe, ist ganz interessant für dich, dass zum Beispiel in der dunklen Jahreszeit, also wie jetzt, natürlich das Hauptverkehrsaufkommen meist so in der Dämmerung, ja. Gerade wenn es hell ist, wo die meisten Tiere
aber,
rumlaufen.
Also ich habe gedacht, 2 Millionen ist schon viel, aber 19 Millionen, fick die Henne.
Robin hat den ersten Punkt heute geholt und wir kommen zur zweiten Frage. Was ist ein weißblauer Belgier? A. Ein Pilz, der Sehr gut, Theresa. Ich habe es fast vermutet. Soll ich doch die Antwortmöglichkeiten vorlesen, ja, bitte, oder möchtest du direkt? Okay. A ist ein Pilz, der auch in Blauschimmelkäse zu finden ist. B, eine Rinderart. Oder C, der britische Vogel des Jahres 2024. Theresa, bitte.
Ich habe eine Vermutung, dass Theresa es wissen wird.
Beim weißblauen Belgier handelt es sich um eine Rinderrasse. Eine sehr muskulöse Rinderrasse.
Ach, sind das die, die diesen Gendefekt haben, die so total aufgepumpt sind?
Ja, manche davon, aber nicht alle.
Genau, richtig. Die haben eine natürliche Genmutation, wie ich herausgefunden habe. Deswegen werden die so muskulös und durch die Mutation fehlt den Myostatin, sodass sie viel Fleisch mit wenig Fett produzieren. Und deswegen sehen sie so aus. Und ja, sieht halt ein bisschen unnatürlich aus irgendwie, weswegen es da viele Fragen im Internet zu gibt, wenn man das googelt, ob sie überhaupt gesunde Tiere sind oder nicht. Aber es ist wohl so, dass das jetzt nicht unbedingt so viele andere Krankheiten hat. Aber sie können zum Beispiel wohl nicht natürlich auf die Welt kommen, Theresa. Ich weiß nicht, ob du
Das ist bei weißblaue Belgierkalber ist das teilweise richtig schwierig. Da muss man echt aufpassen und das sind echt teilweise Tierquälereien, die da passieren. Aber mittlerweile, was die Rinderzüchtung angeht, sind die Leute da schon sehr, sehr, sehr genau und versuchen das auch verhindern. Und man muss halt dazu sagen, im Vergleich zu Pferden brauchen Rinder mehr Hilfe bei der Geburt, weil einfach der Geburtskanal nicht so schön ist wie bei Pferden. Sonst können Pferde nicht so viel, also sonst sind Pferde, glaube ich, schon zweimal in der Wildnis eigentlich ausgestorben. Ja. Aber bei der Geburt brauchen Kühe immer mal wieder Hilfe, genau.
Sehr gut, Theresa. Das sieht damit in dieser heutigen Runde 1-1 und wir kommen zur letzten Frage. Die bezieht sich auf News aus der vergangenen Woche. Vielleicht habt ihr sie auch gelesen. Und zwar, die Frage ist, warum sind Faultiere durch die Klimakrise besonders gefährdet? A, sie können einen möglichen höheren Energiebedarf einfach nicht decken. B, ihr Lebensraum ist bedroht. Oder C, die Tiere überhitzen bei steigender Temperatur. Theresa, bitte.
Die Tiere überhitzen, ich glaube, die haben keine Schweißdrüsen, oder? Das Schwitzen, oder? Das können ja so viele nicht. Deswegen,
ich habe auch irgendwie gehört,
genau. Oder? Aber Robin, wir haben ja darüber geredet, dass das Schwitzen, du hast das, also ihr habt ja eigentlich diese Frage kann ich nur beantworten, weil ihr bei Robin aufgepasst habt. Schwitzen ist ein ganz großer Faktor, warum die menschliche Spezies so weit gekommen ist, weil wir schwitzen können.
Ja, wir sind Weltmeister im Schwitzen. Wir können wirklich gut schwitzen, auch verschiedene Schweiße.
Tatsache wäre aber A, was? Die richtige Antwort gewesen.
Was war das nochmal?
Sie können einen möglichen höheren Energiebedarf, den Sie durch die Klimakrise nicht decken, denn das größte Problem bei Faultieren ist tatsächlich die langsame Verdauung. Diese ist nämlich bis zu 24 Mal langsamer als bei Pflanzenfressern ähnlicher Größe. Und das erschwert es ihnen dann, die Nahrungsaufnahme zu erhöhen, um den steigenden Stoffwechselbedarf zu decken. Also die können schlicht und ergreifend...
Aber verstehe ich nicht. Setzt die Hitze die unter Stress und haben die deswegen einen höheren Stoffwechsel?
Ja, sie haben wegen der Hitze brauchen sie mehr Energie.
Georg Schmidtmann, wir haben dich. Du, nichts ist gefährlicher als das gefährliche Halbwissen.
Als Halbwissen. Ja. Naja gut, da verlegen wir vielleicht nochmal die
Also ich kann euch ganz ehrlich sagen, der Punkt geht sicher nicht an Georg Schmidtmann heute. Dieser.
Nee, der macht ja gar nicht mit hier.
Ja. Das war ja dann
jetzt ist er ein bisschen peinlich berührt. Ist er? Ja, aber
ja, ihr müsst ganz kurz wissen, alle Zuhörer draußen, Schmidtmann ist wirklich ein bestens organisierter junger Mann und er hat einen sehr, sehr hohen Anspruch und das ist mir jetzt natürlich unangenehm, aber Schmidti, ich kann das sagen, ist alles gut. Du, diese Fehler, die machen Leute sympathisch und es macht ihn nur sympathischer, dass du jetzt ein bisschen
kann ja auch stimmen, ja. So, aber eine Begründung wäre halt schon toll.
Das ist halt auch nochmal gemein, die Frage, oder? Wenn er anfängt, uns Tierfragen zu stellen, Schmidtmann kommt aus der Medienbranche, ist in der Medienbranche, fragt an Biodiversitätsinfluencer, der Tierärztin Tierfragen. Also Georg, dass du erst jetzt aufplantelt worden bist, ist ja eher Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Wir greifen die Frage nächste Woche.
Wir greifen sie nächste Woche auf. Aber bevor wir uns hier jetzt verabschieden, nächste Woche darf ich wieder ein Tier mitbringen. Ich freue mich schon sehr. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Auch ein tagesaktuelles Tier. Und jetzt folgt noch das Geräusch für nächste Woche, damit ihr schon ungefähre Ahnung habt, um was für ein Tier es sich handelt. Wie findest du, dass ich das gemacht habe?
Wunderschön. Es klang wie Balsam in meinen Ohren.
Ich bin auch stolz, dass ich so ein bisschen an kreativen Dingen, weißt du, aus Abwechslung auch so. Ihr wollt so die Vielschichtigkeit dieses Tieres, das wir nächste Woche beleuchten, nochmal in Mittelpunkt stellen.
Hast du geschafft, war toll.
Danke.
Breites Spektrum.
Danke. Hey, danke Robin, dass du uns heute die Wespenspinne vorgestellt hast.
Vielen Dank für die Ja,
die werden mich wieder freuen, wenn ich sie sehe irgendwo.
Viele liebe Grüße an die 5 Zuhörenden, die wir hier hatten heute.
Genau.
Und nee, super. Hat mir auch Bock gemacht. Wespenspinne kann jeder von euch sehen potenziell. Die kommt überall vor, wie bereits erwähnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe People. Es geht hier weiter nächste Woche Dienstag, wie bereits erwähnt, mit Theresas Tierchen. Denkt immer dran, den Podcast euren Freunden zu zeigen. Ja.
Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hören, Robin. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Ich mache mir jetzt ein Käffchen.
Nam, nam, nam. Wünsche ich dir auch.
Baba.
Tschüss.
Ciao.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB:
Jens Jarisch.
Cover:
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.